Genau, ja. Deine Chance auf Heimat. Warum braucht man eigentlich Gemeinde? Kann man Glauben nicht eigentlich auch für sich selber leben? Ich meine, das erlebe ich ganz oft, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die jetzt nicht an Jesus Christus glauben. Und dann kommt meist immer so, ach, hör mir auf mit Kirche und so. Und ich kann meinen Glauben auch für mich selber leben. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ja, kann ich die Leute oft auch verstehen. Ich selber kenne es aus meiner Zeit auch, als ich damals konfirmiert wurde. Ich war auch in der Landeskirche und es war einfach öde. Sorry, wenn ich es so sagen muss. Der Pastor hat sich mit dem Rücken zur Gemeinde gestellt und hat dann irgendwelche Dinger da getrillert. Die Predigten, dann hat er immer so seine Stimme verändert und so komisch gesprochen. Und ich sag mal, dieses soziale Geplänkel, was er da von sich gegeben hat, das hat mir für mein Leben ehrlich gesagt nichts gegeben. Und deswegen bin ich auch nie zur Kirche gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann Menschen wirklich verstehen, die mir sagen, die Kirche brauche ich nicht. Wo ich sagen muss, ganz oft, ja, so wie sich Kirche präsentiert und wie Kirche ist, kann ich das nachvollziehen. Aber geht das wirklich ohne Gemeinschaft zu glauben? Ich meine, wir merken das ja auch im Leben, allein ist alles schwieriger. Natürlich kann jemand sagen, ich baue mir allein ein Haus. Das kriegt er wahrscheinlich auch hin. Wenn du kein Maurer bist, dann dauert das zwar ewig und dann musst du dich ständig immer neu reinlesen, dann baust du was, dann merkst du schief, dann musst du es zurückbauen, habe ich alles hinter mir. Ich weiß, wie das ist, ja, und dann kommst du zum Dach, die riesigen Balken, wie kriegst du die drauf, okay, heute gibt's Kräne und sowas, aber in Zeiten, wo es das nicht gab, das ist gar nicht so einfach. Das geht auch viel einfacher, wenn man Menschen hat, mit denen man das zusammen macht. Oder wenn man die Tuba spielt und sagt, pff, ich brauche kein Orchester, was soll das alles, ich brauche keine Menschen, die mir zuhören. Ja, dann frage ich mich, ja, wo ist denn der Sinn davon, dass du die Tuba spielst? Du setzt dich in dein Wohnzimmer, spielst Tuba und sagst, ach, das war jetzt aber schön, hat mir gut getan, die Musik. Sondern du spielst ja eigentlich für andere. Es wird ja erst richtig schön, wenn du im Orchester spielst und wenn Leute da sind, die dem zuhören. Das ist doch der eigentliche Sinn der Sache, warum man so ein Instrument spielt, denke ich mir zumindestens. Und so ist das ja mit dem christlichen Glauben eigentlich auch. Der Glaube, der christliche Glaube braucht Gemeinschaft, so ist das angelegt. Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann muss man auch dazu sagen, Gemeinde, das ist ja nicht die Idee von Menschen, sondern Gemeinde ist ja etwas, was Gott selber ins Leben gerufen hat. Jesus Christus selber hat ja quasi Gemeinde vorgelebt mit seinen Jüngern, das ist ja Gottes Idee. Und wir haben gerade diesen Bibeltext gehört aus Apostelgeschichte 2, 37, 47. Das ist ja sozusagen die erste Gemeinde. Und vorweg muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, Gemeinde wird auch in der Bibel nicht idealisiert. Ja? Gerade im Anspiel haben wir gesehen, so, ja, komm mit in die Gemeinde, die ist toll. Ja, es gibt auch Gemeinden, die wirklich toll sind, aber das ist auch nicht immer so. Und wenn man in der Bibel jetzt weiterliest, Apostelgeschichte ein paar Kapitel weiter, da tauchen schon gleich die ersten Probleme auf. Wenn wir die Briefe lesen, die die Apostel an die Gemeinden geschrieben haben, die sich dann in den Jahrzehnten danach gegründet haben, auch da war nicht alles in Ordnung. Da gab es Konflikte, da gab es Spaltungen in den Gemeinden, da gab es Irrlehre, mit denen man sich auseinandersetzen musste, da gab es Verfolgung, Christen sind weggerannt, da gab es noch und nöcher Probleme. Gerade der Korintherbrief ist voll. Da geht der Apostel ziemlich hart auch ins Gericht mit den Christen, mit der Gemeinde gibt's Konflikte, Christen ziehen sich gegenseitig vor Gericht, da gibt es Ehebruch und was nicht alles, was geduldet wird. Also Gemeinde ist nicht einfach. Gemeinde wird auch in der Bibel nicht idealisiert, aber nur weil sie nicht einfach ist, heißt es nicht, dass der Mensch sie nicht braucht. Und hier auf diesen ersten Seiten der Apostelgeschichte, wo die erste Gemeinde entsteht, glaube ich, ist so dieses Bild, warum Gott Gemeinde will, wofür Gemeinde eigentlich steht und was Gemeinde kennzeichnet. Und das Erste, was hier deutlich wird, Petrus hat gepredigt an Pfingsten und dann sind ja Menschen berührt von dem, was Petrus gesagt hat und sagt, ja, das wollen wir wollen als Christen leben, was sollen wir denn jetzt machen? Und hier wird uns erstmal deutlich, was macht eigentlich Gemeinde aus? Kirche. Das ist nicht das Gebäude. Dieses Gebäude hat für Gott keine Bedeutung. Für Gott ist da kein Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine Dreizimmerwohnung im Zentrum von Wolfsburg hast oder dieses Gebäude, nur weil es diese schönen Glasornamente hat, das Kreuzchen, Altar, das macht für Gott keinen Unterschied. Das hat für Gott keine Bedeutung, das ist nicht Kirche. Das hängt nicht an den Gebäuden. Das hat auch nichts mit Tradition zu tun. Traditionen können verkommen. Die können den ursprünglichen Sinn verlieren und dann machen Menschen Traditionen, ohne wirklich zu wissen, was sie bedeuten. Gott hängt nicht an den Traditionen, die wir so hochhalten. Das zeichnet Gemeinde nicht aus. Sondern wir lernen hier, was Gemeinde auszeichnet, das sind Menschen. Menschen, die von drei Charakteristiken bestimmt sind. Die Menschen fragen ja Petrus, was sollen wir machen? Und Petrus sagt ihnen Folgendes. Erstens, kehrt um, tut Buße. Zweitens, lasst euch im Namen von Jesus Christus hin taufen. Und das Dritte, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Menschen, die diese drei Kriterien erfüllen, das sind Christen. Und wo solche Menschen zusammenkommen, da entsteht Gemeinde. Es ist nicht alles christlich, wo Christ auch draufsteht. Nur weil etwas Kirche heißt oder weil Menschen sich als Christen bezeichnen, heißt das noch lange nicht, dass Gott auch da ist oder dass die Menschen wirklich Christen sind. Sondern diese drei Eigenschaften sind das Entscheidende. Das Erste, was Petrus sagt, ist, kehrt um. Das heißt, was zeichnet einen Christen aus? Das ist ein Mensch, der einen Lebenswandel vollzogen hat, der sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Das sind Menschen, die früher in Sünde gelebt haben, in dessen Leben viel Zerbruch war, viel kaputt gegangen ist. Und die Menschen, die erkannt haben, ich lebe ohne Gott und so wie ich lebe, kann mein Leben nicht weitergehen. Das sind Menschen, die haben Buße getan, die haben sich eingestanden, dass sie ohne Gott gelebt haben, dass sie falsch gelebt haben und dass sie sich zu Gott hinwenden müssen. Die ihre Schuld, ihre Sünde ans Kreuz gebracht haben zu Jesus Christus und sich das alles haben vergeben lassen. Die sich eingestanden haben, dass sie Sünder sind. Dass sie im Kern keine guten, sondern schlechte Menschen sind. Dass sie andere verletzen, dass sie Fehler machen, dass sie sich schuldig machen, dass sie verantwortlich sind für das Leid im Leben von anderen Menschen. Das heißt Buße, das heißt Umkehr. Und Menschen, die mit Jesus Christus leben, die Christen sind, die haben so eine Umkehr in ihrem Leben erlebt. Das ist das Erste. Das Zweite, Menschen lassen sich taufen. Auf den Namen von Jesus Christus. Das heißt, es ist ein äußerliches Bekenntnis. Menschen bekennen vor anderen, vor der Gesellschaft, vor ihrer Familie, die vielleicht auch ihren Glauben nicht teilen, durch die Taufe, ich bin ein neuer Mensch geworden. Durch Jesus Christus ist das Alte in mir gestorben und ich habe ein neues, ewiges Leben bekommen. Das ist ein klares Statement, ein klares Bekenntnis. Und das Dritte, sagt Petrus, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Christen sind Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen. Und dieser Geist Gottes, von dem steht viel im Neuen Testament, dieser Geist Gottes bewegt viel im Leben von Menschen. Durch den Heiligen Geist wachsen wir in Erkenntnis Gottes. Der natürliche Mensch kann von Gott nichts erkennen. Das geht nicht. Wir können unseren Verstand Gott nicht wahrnehmen. Wir können unsere Augen nicht sehen. Aber es ist der Geist Gottes, der uns Gott selbst offenbart, dass wir immer mehr von Gott verstehen, dass wir wissen, wie wir leben sollen. Der Geist Gottes verändert uns. Er macht aus gewalttätigen Menschen demütige Menschen. Er bricht Süchte im Leben von Menschen. Er macht uns demütig, dass wir in Konflikten auf andere zugehen können, Vergebung suchen können, andere vergeben können. Dinge, die uns als Mensch schwerfallen, das bewirkt der Geist Gottes in uns. Er verändert uns von innen heraus. Er gibt uns Gaben. Er befähigt uns, für Menschen zu beten, Menschen zu heilen, gibt prophetische Eindrücke, Geisterunterscheidung. 1. Korinther 12 könnt ihr das nachlesen. Der Geist Gottes befähigt uns, andere Menschen zu dienen. Das heißt, der Geist Gottes bewirkt so viel im Leben eines Christen. Und Petrus sagt, diese drei Eigenschaften sind die Grundvoraussetzungen, warum ein Mensch ein Christ ist. Und an diesen drei Grundvoraussetzungen kannst du auch erkennen, ob ein Mensch wirklich gerettet ist, ob er wirklich begriffen hat, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und ob er wirklich auch mit Jesus Christus lebt. Und wo Menschen diese drei Kriterien erfüllen und zusammenkommen, da entsteht Gemeinde. Jesus selber hat gesagt, wo da zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wo Menschen zusammenkommen, da ist Jesus, da ist Gott gegenwärtig und da findet wirklicher Gottesdienst statt. Und was kennzeichnet diese Gemeinschaft? Diese Gemeinschaft von Christen unterscheidet sich von den Gemeinschaften, die wir woanders kennen, vom Fußballverein, vom Boselverein oder Kegelverein und was es da nicht alles gibt. Was ist das Anzeichen einer lebendigen, einer echten christlichen Gemeinschaft? Ein Punkt, der hier angesprochen wird in Vers 42, da heißt es hier, dass sie an der geschwisterlichen Gemeinschaft festhielten. Also hier heißt es nicht nur, geht es nicht um Gemeinschaft, sondern um eine familiäre Gemeinschaft. Warum ist das wichtig? Nun, in der damaligen Zeit, als die erste Gemeinde entstanden ist, war ja damals in Israel oder in Judäa, da gab es die Juden. So, und die waren im Judentum. Und wenn ein Jude sich damals entschied, Christ zu werden oder für Jesus Christus zu leben, dann wurden die ganz oft aus den Synagogen verstoßen und nicht selten auch von ihren Familien. Das heißt, die standen von heute und morgen auf einmal alleine da. Und das gibt's heute ja auch noch. Ich bin viel in der muslimischen Welt unterwegs. Wenn ein Moslem sich entscheidet, Jesus Christus als Herrn und Heiland anzunehmen, als Christ zu leben, zum Beispiel in Sudan oder in Malawi unter den Yaos, was passiert denn dann? Der wird von der Familie verstoßen. Der hat von heute auf morgen keine Freunde mehr, der hat keine Familie mehr, der hat keinen Anspruch mehr aufs Erbe, der verliert vielleicht auch noch seine Arbeit. Wird verhöhnt und verspottet, der hat auf einmal niemanden mehr. Ich kenne Muslime, die Freunde von mir sind, die haben in der ersten Zeit, als sie Christen geworden sind, unter irgendwelchen Brücken geschlafen oder auf der Straße. Die werden verstoßen. Und jetzt frage ich dich, wenn in solchen Ländern Menschen zum Glauben kommen und von ihren Familien verstoßen werden, was brauchen die? Die brauchen eine neue Familie. Die brauchen Menschen, die für sie da sind, die sie unterstützen. Nicht nur Menschen, die das gleiche Interesse teilen wie im Fußballverein. Die brauchen Menschen, die für sie da sind, die ihnen helfen, eine neue Arbeit zu finden. Menschen, die sie ermutigen. Menschen, die ihnen für eine gewisse Zeit ein Dach über den Kopf geben. Die brauchen eine neue Familie. Und die Bibel sagt uns hier, genau das ist Gemeinde. Sie ist Familie. Und das haben wir, glaube ich, ganz oft vergessen in unserer westlichen Welt, weil wenn wir uns entscheiden, Christ zu werden, dann wird uns keiner wegjagen von zu Hause. Finden vielleicht die Eltern nicht gut oder so, ja, das kann sein, oder der Ehemann oder die Ehefrau findet es nicht gut und wir kriegen mal einen dummen Spruch reingedrückt, aber wir landen nicht auf der Straße. Aber genau das ist eigentlich der Sinn von Gemeinde. Wir sind eine neue Familie, wir sind füreinander da. Eigentlich genau das, was der junge Mann in diesem Anspiel gesagt hat, das sind Menschen, die nehmen dich wahr, die ermutigen dich. Die nehmen Anteil an deinem Leben, die unterstützen dich. Das geht weit darüber hinaus, dass wir sitzen zusammen im Gottesdienst und hören uns eine tolle Predigt an. Das ist der eigentliche Sinn von Gemeinde. Wir sind eine Familie, wir sind füreinander da, wir nehmen einander Anteil, wir ermutigen uns, wir stützen uns. Und das geht sogar so weit, dass uns die Bibel hier sagt, dass die Leute hier in Vers 45, wer ein Grundstück hat oder einen Besitz hat, verkauft es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Das heißt, da haben Menschen sogar ihren Besitz miteinander geteilt. Die waren wirklich füreinander da. Das ist das, was eigentlich Familie tut. Das heißt, Gemeinde ist dein eigentlicher Rückhalt, dein eigentliches Zuhause, deine Heimat. Das Zweite, was Gemeinde auszeichnet, auch in Vers 42, da heißt es hier, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Das heißt, sie hielten an dem Wort Gottes fest, an dem, was hier in der Bibel geschrieben steht. Und wir merken, dass zu jeder Zeit das Wort Gottes in der Kritik steht. Das ist in jedem Land so, in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft, in jeder Epoche. Muss sich das Wort Gottes mit Anfeindungen und Kritik auseinandersetzen. Und es heißt ja nicht nur, sie hielten an der Lehre fest, sondern sie hielten beharrlich an der Lehre fest. Und Beharrlichkeit heißt, man braucht Ausdauer, man braucht Kraft, man muss auch irgendwie darum kämpfen. Und es ist so, wenn wir als Christen in einer Gesellschaft leben, egal in welchem Land, zu welcher Zeit, in welcher Gesellschaft, es ist immer angefochten. Man wird ausgelacht oder man wird angegriffen. In der heutigen Gesellschaft gibt es Gemeinden, Kirchen, die sagen, ja Moment, die Wissenschaft, die Evolutionslehre, das wurde alles bewiesen. Ja, die Bibel sagt, Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen, kann kein Mensch mehr glauben. Also, was machen wir? Wir glauben, dass Gott die Welt durch Evolution geschaffen hat. Und bums, geht man Kompromisse ein. Man hält nicht mehr an dem Wort Gottes fest. Die Gender-Ideologie, die heute so groß in der Gesellschaft ist, ist eine Herausforderung für viele Gemeinden. Viele Gemeinden gehen Kompromisse ein. Gemeinden spalten sich über diese Frage, weil es Christen gibt, die sagen, wir müssen an dem Wort Gottes festhalten. Und andere sagen, Moment mal, wir stoßen mit der Gesellschaft zusammen. Ja, wir müssen toleranter werden, wir müssen uns mehr öffnen, die Zeiten ändern sich, kann man das Wort Gottes noch ernst nehmen? Da driften wirklich Menschen vom Wort Gottes weg. Es wird in Frage gestellt und Menschen fangen an, das Wort Gottes zu verlassen, es umzudrehen, Kompromisse einzugehen. Und dann verlassen sie die Wahrheit. Das Wort Gottes, das Leben als Christ, ist immer angefochten und es braucht eine geistliche Heimat, wo man sich ermutigt, an dem Wort Gottes festzuhalten, weil das ist die Wahrheit. Jesus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kulturen, Gesellschaften verändern sich, Ideologien verändern sich, die kommen heute und sind morgen wieder weg. Aber das Wort Gottes bleibt, es ist die Wahrheit. Und es braucht eine Gemeinschaft, in der man sich ermutigt, an dem Wort Gottes, an dieser Wahrheit festzuhalten, weil sie uns zum Leben führt. Hier offenbart sich Gott. Und dann das Dritte. Sie trafen sich zum Brechen des Brotes. Sie trafen sich zum Brechen des Brotes, das ist das Abendmahl. Und das Interessante ist, was hier gesagt wird, dass die Christen sich ja täglich trafen und das gemacht haben. Vers 46, Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern und brachen das Brot. Das heißt, sie haben das Abendmahl nicht so, wie das heute geläufig ist in den Gemeinden, einmal im Monat gefeiert, am ersten oder letzten Sonntag im Monat hat man das Abendmahl, sondern die haben das täglich gefeiert. Jetzt kann man sich fragen, warum eigentlich, warum machen wir das heute nicht mehr? Das Abendmahl hatte bei den ersten Christen einen ganz anderen Stellenwert. Ich weiß, zum Abendmahl gibt es verschiedene Verständnisse und ich will jetzt hier auch keinen Fass aufbrechen. So, ja. Aber das Abendmahl, was bedeutet das? Wenn wir in die Gemeinden kommen, dann gibt es verschiedene Ansichten darüber, über die Form des Gottesdienstes, wie Menschen sich anzuziehen haben und. Aber was ist das Zentrum? Was führt uns zusammen? Was haben wir als Christen alle gemeinsam? Ob ich mich Baptist nenne oder Pfingstler oder Katholik oder wie auch immer, wenn ich wirklich mit Jesus glaube. Ja, da sind Unterschiede. Aber was führt uns alle zusammen? Was haben wir gemeinsam? Das ist das Kreuz. Wir alle leben von der Vergebung von Jesus Christus. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und da treffen wir uns. Bei allen Unterschieden, die wir haben. Und das ist ja genau das, was Jesus möchte, dass wir eins sind, dass sein Körper nicht gespalten ist. Die Bibel sagt uns, dass die Gemeinde Jesu ein Leib ist. Und den kann man nicht auseinanderreißen. Es geht um Einheit. Am Kreuz geht es um die Grundlage unserer Lehre. Es geht am Kreuz darum, dass unsere Schuld und Sünde vergeben wird, die uns von Gott wegreißt, aber auch von unseren Mitmenschen. Am Kreuz geht es um Versöhnung, nicht nur um die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, sondern auch um die Versöhnung zwischen den Menschen. Und ich habe gerade schon gesagt, wir brauchen Gemeinde nicht idealisieren. In jeder Gemeinde gibt es Konflikte. Menschen werden verletzt. Wir rasseln aneinander. Es gibt Streitigkeiten. Und die müssen bereinigt werden. Und das passiert nur, wenn wir uns immer wieder neu auf das Kreuz besinnen, wenn wir an das Kreuz kommen. Weil da der Ort ist, wo wir Vergebung empfangen, wo wir Gnade Gottes empfangen, die wir dann selber an unsere Mitmenschen weitergeben. Darum geht's doch. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann geht es nicht nur darum, dass wir mit Gott versöhnt sind, sondern auch darum, dass wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen. Und das hält Gemeinde zusammen. Wo Menschen zusammenleben, gibt es immer Konflikte. Aber das Kreuz erinnert uns daran, dass diese Konflikte gelöst werden können. Gnade und Vergebung kommen vom Kreuz in unsere Beziehung zu Gott, aber auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich persönlich glaube, es gibt ja Gemeinden, ich weiß nicht, wie es hier ist, es gibt Gemeinden, das erlebe ich ganz oft, die Menschen ausschließen, die sagen, nur der, der Mitglied ist, der richtig glaubt, darf das Abendmahl nehmen. Ich erlebe auch manchmal in Gottesdiensten, dass wenn das Abendmahl ist, dass manchmal Menschen sitzen bleiben. Ich habe schon mal gefragt, warum gehst du nicht zum Abendmahl? Und dann heißt es, naja, da ist gerade in meinem Leben Sünde und so. Und dann traut man sich vielleicht nicht hin und man darf auch nicht hin. Aber wo ich ehrlich sagen muss, für wen ist denn das Abendmahl? Ich glaube nicht, dass es für Heilige ist. Ich glaube, es ist für Sünder. Um ihre Sünde ans Kreuz zu bringen. Um es mit Gott zu bereinigen. Ich glaube, dass Jesus das Abendmahl eingesetzt hat für Menschen, die Sünder sind, die seine Gnade brauchen. Ich weiß, dass es eine andere Stelle auch im 1. Korinther 13 gibt, wo Paulus darüber spricht, wie das zu verstehen ist. Wie gesagt, da möchte ich heute kein Fass aufmachen, aber ich glaube, dass das Abendmahl für Sünder ist. Und dass das Abendmahl uns lehrt, dass wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten müssen, um uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen. Und ich glaube, deswegen haben die Christen das Abendmahl auch täglich gefeiert. Um die Einheit und den Frieden in der Gemeinde und authentische Beziehungen leben zu können. Dass keine Heuchelei in die Gemeinde reinkommt, sondern dass Gemeinde aus wirklich authentischen, echten Beziehungen besteht, die nicht durch Konflikte und Reibereien kaputt gemacht werden. Und dann der letzte und dritte Punkt, dann heißt es hier, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Und täglich wurden Menschen der Gemeinschaft hinzugefügt, die gerettet wurden. Das heißt, hier treten Menschen mit ihrem Glauben nach außen. Die Gemeinde ist kein Kuschelclub, wo wir zusammenkommen und sagen, super, ich bin gerettet und der Rest ist mir jetzt völlig egal. Nein. Dieses Leben, das wir bekommen haben von Jesus Christus, das will sich reproduzieren. So ist es auch in der Natur. Leben will immer weitergehen. Leben will sich reproduzieren. Leben will mehr werden. Pflanzen sehen sich aus, Tiere vermehren sich, Leben reproduziert sich. Das ist einfach, das ist so drin, so hat Gott das geschaffen. Und ich glaube, so ist das auch, wenn wir von Jesus ewiges Leben bekommen. Das wollen wir nicht für uns beiden, das wollen wir weitergeben. Mit den Möglichkeiten, die wir haben und mit den Begabungen, die wir haben. Und natürlich stößt das in einer Welt, die sich von Gott losgesagt hat, die gegen Gott rebelliert, auch immer wieder auf Ablehnung, auf Feindschaft und das entmutigt. Und wir brauchen die Gemeinde, die uns immer wieder neu ermutigt, mit dieser guten Botschaft, die wir von Jesus Christus haben, rauszugehen, damit auch andere Menschen mit Gott versöhnt werden können, damit auch sie Heilung erfahren, Hoffnung bekommen für dieses Leben. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht für sich. Gemeinde ist kein frommer Kuschelclub, der nach innen gerichtet ist, sondern Gemeinde will das, was sie erlebt haben, was sie bekommen haben, auch immer nach außen bringen, wollen, dass andere Menschen gerettet werden. Das ist Gemeinde. Und ich glaube, dass das eine wirkliche Heimat für unseren Glauben, christlichen Glauben ist. Wir brauchen diese geistliche Heimat. Und es gibt viele Anfechtungen und ich glaube auch, dass Satan, das sagt uns auch die Offenbarung, Gemeinde zerstören will. Gemeinde hat, steht immer in einem geistlichen Kampf. Wir stehen nicht als Gemeinde auf neutralem Boden, wie ein Fußballclub. Das ist was völlig anderes. Wir spielen keinen Fußball, um einen Pokal zu gewinnen, sondern wir stehen als Gemeinde in einem geistlichen Kampf und auch als Christ, als einzelner Mensch in einem geistlichen Kampf. der versuchen will, unser Zeugnis kaputt zu machen, der uns ängstigen und einschüchtern will, der uns verunsichern will. Und wir brauchen die Gemeinde, um im Glauben zu wachsen, um stark zu sein und um den Namen von Jesus Christus auch in der Gesellschaft hier zu bezeugen. Das ist Gemeinde. Und es braucht jeden Einzelnen, diese Gemeinde am Leben zu erhalten. Jeder von uns hat Gaben bekommen, die wir einbringen können, damit auch diese Gemeinde hier dieses Bild von Gemeinde repräsentiert und damit Jesus Christus repräsentiert. Gott segne euch. Amen.